SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute der Pianist Martin Helmchen. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel. Sinnsuchende Interpretationen von Mozart, Beethoven, Schubert und Schumann haben Martin Helmchen bekannt gemacht. Weitreichende Klangvorstellungen, dynamische Extreme und sangliche Melodien. So beschreibt der 36-Jährige selbst seine Ideale, nach den Prinzipien der russischen Klavierschule. Schon mit 11 Jahren ist er Jungstudent an einer Berliner Spezialschule für Musik, einem Ableger der Hans-Eisler Musikhochschule in Berlin. Es folgen Studien in Hannover bei Arie Vardi. Begegnungen mit anderen Musikern, großen Musikern, inspirieren den Pianisten immer schon mehr als seine Stipendien und Wettbewerbssiege. Seine Frau, die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker, lernt Martin Helmchen über die gemeinsame Kammermusik lieben. Überhaupt musiziert er oft und gerne mit Cellisten zusammen. Worauf es ihm beim Musikmachen ankommt und was ihm Musik bedeutet, darüber spreche ich in den nächsten 2 Stunden mit dem Pianisten. Hier spielt Martin Helmchen zusammen mit 3 Streichern im Klavierquartett des böhmischen Spätromantikers Josef Suk.
Allegro Appassionato, ein leidenschaftlicher Beginn in diesem Klavierquartett in A-Moll, Opus 1 von Josef Suk, Schüler und späterer Schwiegersohn von Antonín Dvořák. Wir haben einen Konzertmitschnitt gehört vom Kammermusikfestival Spannungen, der vor kurzem auf CD erschienen ist. Antje Weithas hat Geige gespielt, Vicky Paul Bratsche, Maximilian Hornung Cello und unser Gast in SWR 2 zur Person war am Klavier, der Pianist Martin Helmchen. Und warum hören wir jetzt Kammermusik? Zu Beginn eines Gespräches über Sie als Pianisten, Martin Helmchen. Was meinen Sie?
Ja, der Einstieg liegt nicht ganz so fern. Ich glaube, ich hätte mir was Ähnliches vielleicht auch ausgesucht, wenn ich die Musikauswahl gemacht hätte. Ja, die Kammermusik ist schon seit langer Zeit das, was mir wahrscheinlich einfach für mich selbst am meisten Freude macht. Das sind einfach die größten Musikerlebnisse, bei denen ich selbst am meisten mitgenommen habe, mit vielen, vielen guten Freunden, wie hier Antje Weithas, mit meiner Frau, auch mit Sängern in letzter Zeit immer mehr, wenn man das jetzt unter Kammermusik, einfach das Spielen mit anderen. Das Spielen in einer Gruppe, die klein genug ist, dass man sich als Person wirklich spürt und sich gegenseitig inspiriert, das ist für mich irgendwie das Größte.
Das heißt, Sie sind kein einsamer Pianist?
Nein, nein, nein. Also natürlich ist das ein bisschen so ein Klavierklischee und liegt ja auch wegen des unfassbar großen und tollen Solorepertoires nahe, dass man so ein bisschen auch zum einsamen Wolf werden kann als Pianist. Aber für mich ist gerade das Wunderbare, dass man in jeder Besetzung, also von Solo über die Orchesterliteratur bis zur Kammermusik und zur Liedbegleitung, einfach überall so wunderbare Werke hat, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, einen dieser Bereiche irgendwann aufzugeben oder auch nur zu vernachlässigen.
Was können Sie denn als Pianist zeigen in der Kammermusik, wo Sie doch oftmals so ein bisschen verschwinden?
Ach, ich versuche grundsätzlich nicht danach zu suchen, was ich zeigen kann. Das ist, könnten wir jetzt gleich einsteigen in die künstlerischen Credos, auch wenn es noch ein bisschen am Anfang unseres Gespräches ist. Aber es ist einfach bei mir ein wichtiges Thema, dass ich versuche, nicht das zu machen, was Eindruck schindet, was irgendwie Fähigkeiten demonstriert, ja, sondern das, was spannend und echt und faszinierend ist. Und ja, wenn es jetzt das Ende des Gesprächs wäre, würde ich sagen, was wahr ist, vielleicht verkneife ich mir die großen Worte am Anfang noch. Deshalb wäre dieser Ansatz, da ist man ja nur einer von vielen, wäre einer, der mir ganz, ganz fern liegt.
Also was ist es denn dann?
Es ist halt eine sehr natürliche Art des Musikmachens, vielleicht archaisch gedacht, ursprünglichere Musikmachen, ja, ist ja das mehrerer Menschen. Und gerade als Pianist finde ich es unglaublich wichtig, Einflüsse von anderen Instrumenten aufzunehmen, das zu übernehmen, was wir auf unserem irgendwie ja seltsamen, simplen Schlaginstrument irgendwie nicht können. Ja, wir können nicht singen, wir können nur so tun, als würden wir atmen musikalisch, und all diese Dinge auch in seine eigene Sprache, in seine Musik machen, einzubauen, ist auch was, ich glaube, für jeden Pianisten eigentlich was ganz Essentielles.
Wir hören Sie gleich zusammen mit Ihrer Ehefrau Marie-Elisabeth Hecker. Sie haben sich ja über die Kammermusik kennengelernt, Cello und Klavier. Wie alt waren Sie? Mhm. Können Sie sich erinnern?
Das war vor circa 12 Jahren, würde ich sagen, ja.
Anfang, Mitte 20?
Ja, da war ich 24, genau. Und sie hatte gerade den Rostropowitsch-Wettbewerb gewonnen und war auf der Suche nach Klavierpartnern. Und erst habe ich abgelehnt, bevor ich etwas von ihr tatsächlich musikalisch gehört hatte, weil ich schon relativ viele Kammermusikpartner hatte. Und dann, als ich die ersten Minuten ihres Cellospiels gehört habe, das war damals in einer Arte-Sendung Dokumentation über den Rostropowitsch-Wettbewerb, habe ich ihr dann sofort nochmal geschrieben, nachdem ich eigentlich schon abgesagt hatte. Und dann haben wir uns relativ bald danach auf verschiedenen Festivals in Lockenhaus bei Gidon Kremer und in Kronberg kennengelernt und dann sehr bald angefangen, Musik gemeinsam zu machen.
Und was war das, was Sie da so begeistert oder überzeugt hat?
Ach, das ist halt ein so völlig hingegebenes Musikmachen gewesen und immer noch bei ihr, was so von innen herauskommt, dass man ihr einfach, also ein bisschen auch in dem Sinn, über den wir kurz schon gesprochen haben, einfach alles nicht nur abnimmt, sondern sich einfach damit auf eine seltsame Weise verbunden fühlt, was sie dazu sagen hat, weil es einfach so unglaublich intensiv und durchlebt und durchdrungen und ehrlich ist. Und das hat sich von Anfang an übertragen. Und das ist natürlich beim Zusammenspielen dann noch einmal was anderes als nur als Zuhörer.
Jetzt hören wir Sie zusammen mit Marie-Elisabeth Hecker, Martin Helmchen, in der ersten Cellosonate von Johannes Brahms. Spielen Sie die schon lange zusammen?
Ja, die Brahms-Sonaten sind natürlich vielleicht die beiden zentralen Stücke überhaupt im Repertoire für Klavier und Cello. Und deshalb war auch die E-Moll-Sonate gleich eines der ersten Stücke. Die F-Dur-Sonate war die erste tatsächlich, die wir gemeinsam gespielt haben. Und dann kam die E-Moll auch sehr bald.
Aus der Sonate für Klavier und Violoncello Nummer 1 in E-Moll, Opus 38 von Johannes Brahms, war das der zweite Satz, quasi Menuetto. Am Cello war Marie-Elisabeth Hecker und am Klavier ihr Ehemann und unser Gesprächsgast heute, der Pianist Martin Helmchen. Und witzig ist ja, Martin Helmchen, dass das Cello tiefer klingt in diesem Satz als das Klavier. Sie singen mit ganz heller Stimme. Immer oben, ne?
Das ist hier in diesem Satz wunderbar verwoben, vor allem im Trio, wo die Linien sich überkreuzen und man oft auch gar nicht genau weiß, wenn es gelingt klanglich, wer ist denn jetzt eigentlich wer? Und man oft erst im Nachhinein merkt, aha, die Linie kommt von hier. Ich kann mich also ganz, ganz lebhaft daran erinnern, wie ich einmal in einer vollen S-Bahn auf dem Weg zur Schule diesen Satz zum ersten Mal gehört habe und vollkommen sprachlos war und immer wieder hören musste, weil ich gar nicht so recht verstanden habe vom Hören, wie das gemacht ist, wie diese Linien so unglaublich ineinander verwoben sind. Also ein altes Lieblingsstück von mir.
Es fällt ja überhaupt auf, dass Sie als Pianist, Martin Helmchen, sehr viel und oft und gerne offensichtlich mit Cellisten zusammen musizieren.
Das Warum? Das kam tatsächlich durch Boris Pergamenschikow, den leider viel zu früh verstorbenen großen Cellisten und Pädagogen, der mich da rangeführt hat als Teenager, zu einer Zeit, wo ich das ganze Kammermusikrepertoire eigentlich nicht kannte, mit 14, 15, der mich so ein bisschen geschnappt hat, damals an der Hans-Eisler-Hochschule, wo ich Jungstudent war, und dann wirklich mich da rangeführt hat, mich zuerst mit all seinen Studenten hat spielen lassen. Und dann haben wir auch relativ bald selbst zusammen musiziert in verschiedenen Besetzungen. Und er war einer der ganz, ganz großen Einflüsse für mich. Also musikalisch und einfach so als Mensch, als jemand, der ja so ganzheitlich Musiker sein lebt, mit einer unglaublichen menschlichen Größe und Integrität, die sich auch im Unterricht und in den Proben und im Spielen immer übertragen hat. Also eine sehr wichtige Person für mich.
Haben Sie mal rausbekommen, warum er ausgerechnet Sie geschnappt hat, wie Sie das eben gesagt haben?
Ja, heute ist es ein bisschen anders, aber es gab tatsächlich vor 20 Jahren, würde ich sagen, noch nicht so viele Pianisten, die gleichermaßen am Solospiel und an der Kammermusik Interesse hatten. Also es war immer noch so ein bisschen so absurd, dass heute klingt, oder für mich schon damals klang, ein bisschen so, dass wer die Möglichkeiten hatte, Solo zu spielen, der hat sich da drauf gestürzt und gedacht, die Kammermusik stört eher, weil ich könnte ja noch ein anderes Rachmaninow-Konzert oder noch ein paar mehr Liszt-Etüden in der Zeit lernen. Also in die Spur kam ich Gott sei Dank erst gar nicht, weil ich eben dann früh gemerkt habe, wo da die Faszination im Zusammenspiel, im Lernen voneinander liegt, und das war halt sehr mit seiner Person verbunden.
Und Sie haben mal gesagt, dass Sie von Boris Pergamenschikow, also einem Cellisten, der seinen Cellistenschülern Unterricht gibt, ganz viel gelernt haben. Was haben Sie denn da mitgenommen?
Ja, es gibt so viele Aspekte, die sich, wenn man einen großartigen Unterricht sieht, die sich übertragen lassen aufs eigene. Also auch wenn man eine großartige Tanzstunde sieht, ja, oder Dinge, Anweisungen eines Theaterregisseurs. Es sind so viele Dinge, die universell übertragbar sind. Also ich kann jetzt gar nicht so viel konkrete Dinge sagen, aber sich zuhören, dann dieses gleichzeitige innerliche Ablaufen lassen einer Sache, die starke Vorstellungskraft entwickeln, was will ich da sagen, und gleichzeitig trotzdem die Kontrolle entwickeln, was kommt tatsächlich draußen an. Also ganz viele Dinge, für die es nicht mal explizit Musikunterricht sein müsste, ja, und von denen man als Künstler sehr viel lernen kann. Und diese auch sehr intellektuelle Herangehensweise, die mich bei ihm sehr fasziniert hat, verbunden mit dieser großen menschlichen Wärme, das war tatsächlich was, was ich so nicht kannte und was mich unheimlich fasziniert hat.
Also intellektuell im Sinne von Nachdenken über, ja, Musik, also, über das, was,
ja,
da passiert?
Einfach auch zu wissen und zu verstehen, was man spielt. Also nicht nur zu empfinden, sondern genauso intensiv die Sprache, die Form analysieren zu können, zu wissen, was ist das Besondere, was war das Besondere zu dieser Zeit in diesem Stück? Wie kann man das hörbar machen, dass es für unsere modernen Ohren sich noch überträgt? Was zum Beispiel damals der Skandal an einer solchen Reprise gewesen ist? So diese Dinge. Einfach den Kopf einschalten, auch zur Erweiterung des Gefühls. Also diese Symbiose war etwas, was neu war zu der Zeit und von dem ich auch immer noch zehre irgendwie.
Und Sie haben es auch selbst schon gesagt, Martin Helmchen, Sie haben ja als junger Pianist schon mit Boris Pergamenschikow, dem großen Cellisten, zusammen Kammermusik gemacht. Sie haben auch mit Heinrich Schiff auf der Bühne zusammen Musik gemacht. Große Pianisten und dann Sie als junger Mann. Wie war das? War das irgendwie nicht unheimlich?
Das war schon ein bisschen unheimlich am Anfang, aber das war auch etwas, was ich sehr bewundert habe, dass klar war, wenn man in der Probe zusammen ist, dann wird auf Augenhöhe musiziert. Eine Situation, die vielleicht ein bisschen eine Ausnahme davon war, war tatsächlich, als wir das erste Mal Bach gespielt haben, weil da einfach der Unterschied, wie soll ich das sagen, den wir beide bis dahin zurückgelegt hatten, ja, in Reflexion über Stilistik und über das, wie will ich Bach spielen, da war der Unterschied einfach zu groß. Ich hatte noch nicht angefangen und er hatte bereits,
ja, 30 Jahre Vorsprung,
Beschäftigung,
ne,
hinter sich, ganz genau. Und da wurde es einmal für 2 Tage tatsächlich auch ein bisschen Unterricht. Aber ansonsten ist das auch das Wunderbare am Musikmachen, dass Leute, die in so unterschiedlichen Lebenssituationen stehen, dann sich in der Musik so natürlich zusammentun, ja, dass man wirklich auch wie aus einer Stimme sprechen kann. Und hat sich mit Heinrich Schiff dann so fortgesetzt, dass ich einfach oft mit Leuten gespielt habe, die auch sehr viel älter waren als ich. Auch in privaten Freundschaften ist das etwas, also scheint irgendwie bei mir im Leben so eine kleine Konstante zu sein, dass ich auch sehr, sehr gut befreundet bin mit Leuten, die zum Teil 40 Jahre älter sind als ich. Also irgendwie fühlt sich das für mich immer bereichernd und natürlich auch an.
Ja, hören wir Sie zusammen mit Boris Pergamenschikow in einem Konzertmitschnitt vom Europäischen Musikfest in Stuttgart 2002 mit Musik von Johann Sebastian Bach. Sie, Martin Helmchen, waren 20 Jahre alt, Boris Pergamenschikow fast 54, 2 Tage vor seinem Geburtstag war das, 1,5 Jahre vor seinem Tod. Und wir hören sie mit einer Gampensonate, gespielt auf dem modernen Cello und modernen Flügel. Musik. Musik von Johann Sebastian Bach. Die ersten beiden Sätze aus der Sonate für Viola da Gamba und Cembalo in G-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1027. Hier in der Fassung für modernes Cello und Flügel, gespielt von Boris Pergamentschikow und Martin Helmchen am Klavier. Reizvoll, dass sie tatsächlich hier wirken, als hätte Boris Pergamentschikow das auch eingefordert, dass sie auf Augenhöhe musizieren, Martin Helmchen. Das hört man, ne?
Ja, natürlich. Anders würde sowas ja auch gar keinen Sinn machen. Also niemand nimmt sich auch einen 30 Jahre jüngeren Kammermusikpartner, oder vielleicht gibt es tatsächlich, um ihn dann so ein bisschen mitzuschleifen, ja, durch die Musik. Sondern es war uns irgendwie von Anfang an klar und eben auch Boris anscheinend klar. Wir haben uns auch gegenseitig was zu sagen und was zu geben.
Jetzt hat ja Boris Pergamentschikow seine Begegnung mit Bach so als ständige Suche begriffen. Das haben Sie wahrscheinlich gemerkt. Also viel ausprobiert und sich inspirieren lassen von der historischen Aufführungspraxis. Ich glaube, Gustav Leonhard war eine große Inspiration für ihn. Wie haben Sie das jetzt erlebt, übernommen? Was hat Sie da geprägt?
Ja, diese Zusammenarbeit war tatsächlich der Einstieg in meine stilistische Beschäftigung mit Bach. Das war wirklich ein Crashkurs, wie er brutaler nicht hätte sein können. Und er hat mir dann ein paar Aufnahmen gegeben. Und ich habe dann wirklich zwei Nächte lang durch Cembalo-Aufnahmen und auch alte Streichinstrumente gehört und dann tatsächlich drei Tage später so gespielt, das war ein bisschen ein Blindflug, aber so gespielt, wie ich mich selbst vorher nicht erkannt hätte. Ja, und deshalb war das also damals wirklich ein absurder Crashkurs, der natürlich nur Anfang einer ganz langen Reise war.
Ja, wenn Sie jetzt musikalisch auf die Suche gehen, Martin Helmchen, was Sie ja sowieso ständig tun, was suchen Sie denn dann und was finden Sie möglicherweise?
Oh, das ist eigentlich eine fast zu große Frage.
Vielleicht fällt Ihnen ein kleines Beispiel ein.
Also mir als Interpret hilft es schon, mich einfach in die Intention des Komponisten erstmal zu vertiefen. Ich bin gerade in letzter Zeit ein bisschen auf dem Weg, auch wertzuschätzen, was man vielleicht auch finden kann, was dem Komponisten eventuell nicht bewusst war. Ja, oder was das ist, was man einfach, wenn man ein anderer Mensch ist, empfindet, was jeder tatsächlich anders empfindet. Aber mein Grundsatz war immer und ist immer noch sehr stark der, was will der Komponist da sagen? Ja, wo fängt es an, dass ich sozusagen auf dem Rücken des Stückes irgendwas Eigenes, weil ich es halt kann oder weil ich das gern jetzt machen will, tue? Und wo ist so ein bisschen so die Wahrheit eines Werks verborgen?
Jetzt haben wir ja gerade schon über Bach gesprochen, der ja unter seine Werke, ich glaube, fast immer Soli Deo Gloria geschrieben hat. Also Gott allein zur Ehre. Hat das auch Bedeutung, wenn Sie Bach spielen, dass Sie denken, das hat Bach auch in diese Intention, in diese Richtung gedacht?
Ja, durchaus. Also ich fühle mich dieser Geistes- und Glaubenswelt sehr nahe und habe deshalb da einen sehr natürlichen Zugang dazu, die Musik irgendwie so ein bisschen mit dieser Blickrichtung, könnte man sagen. Ja, also wenn man jetzt irgendwie daran denkt, dass Musik immer verschenkt wird an Zuhörer, dass man aber gleichzeitig auch so ein bisschen diese Perspektive nach oben einnimmt, ja, und so ein bisschen den Blick auch auf was Höheres, Transzendentes, Göttliches gerichtet hat, diesen Aspekt irgendwie so ein bisschen mitempfindet bei allem, was man tut. Also so wie bei Bach sich diese Blickrichtung auch in der weltlichen Musik genauso, deshalb halt diese Unterschrift unter allen Stücken, ja, genauso durchzieht wie in der geistlichen Musik auch. Es ist was, was mir sehr nahe ist.
Jetzt ist aber doch unsere Welt eine immer mehr weltliche Welt und das Publikum ja auch, was in ihren Konzerten sich zusammenfindet. Was für eine Resonanz bekommen Sie da?
Ja, gerade da, finde ich, wird der Wert immer größer. Also ich höre sehr viel, sowohl von Interpreten als auch von Zuhörern, dass gerade die Bachsche Musik zum Teil so der letzte Faden ist, ja, die letzte Verbindung zum Christentum oder überhaupt eigentlich zum Glauben. Deshalb finde ich es heute eigentlich immer schöner, dieses Geschenk der Bachschen Musik zu haben, gerade in einer immer säkulareren Umwelt.
Also wenn Sie jetzt in Konzerten so als Zugabe Ihrem Publikum nochmal so ein Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach schenken, meinetwegen in der Bearbeitung von Max Reger für den modernen Flügel, dann transportiert das schon so ein bisschen auch diese Botschaft? Gott allein zur Ehre war dieses Konzert?
Für mich fühlt es sich so an. Man muss das natürlich als Zuhörer nicht teilen. Aber es ist halt immer ein beglückender Moment. Das ist nicht nur bei geistlicher Musik so, das ist ja überhaupt in der Musik, dass man was spürt, was man eigentlich nur mit der Sprache der Musik vermittelt bekommen kann. Was einfach auf andere Weise nicht funktioniert. Und wenn es dann hier dieses Gefühl ist, dass man so ein Konzert mit so einer Art von Gebet abschließt, dann freue ich mich darüber besonders. Ist aber prinzipiell das, worum es es in aller Musik eigentlich geht.
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Das Choralvorspiel Bach-Werke-Verzeichnis 639 von Johann Sebastian Bach, für Klavier gesetzt von Max Reger und gespielt von unserem Gast in SWR 2 zur Person, dem Pianisten Martin Helmchen, bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern 2016. 1982 sind Sie geboren, Martin Helmchen, in West-Berlin. Das heißt, Sie waren ungefähr 7 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist und haben zu dem Zeitpunkt schon Klavier gespielt.
Ja, ich hatte gerade angefangen. Also ich war niemand von denen, die mit 4 oder 5 schon große Konzerte gegeben haben. Ich habe mit 6,5 Jahren relativ bescheiden angefangen, Klavier zu spielen, ohne irgendwelche Ambitionen von Eltern oder Lehrern. Und dann aber doch sehr schnell gemerkt, dass mir das mehr Spaß macht als alles andere. Und wusste wahrscheinlich mit 7, sagen wir mal mit 8, dann auch schon, dass ich Pianist werden möchte.
Was ist denn da am Klavier passiert? Können Sie sich erinnern, was Sie beeindruckt hat?
Ja, das war eine unglaubliche Sogwirkung, die das Instrument bei mir ausgelöst hat. Ich habe einfach gemerkt, dass alles andere, was mir auch Spaß gemacht hat, doch irgendwie automatisch immer hinten anstand. Also ob das damals noch Spielzeuge waren oder Fußball oder was auch immer. Das war auch toll, das habe ich alles geliebt. Aber wenn ich es mir aussuchen konnte, wollte ich immer ins Klavier. Und die Möglichkeiten, da Klang zu entdecken und sich so Stücke zu erschließen, am Anfang nicht recht zu wissen, was soll das? Und dann nach und nach, also auch als Kind gerade dann, wie eine Sprache zu lernen und zu sehen, ich kann mich da drin ausdrücken, ich kann Fähigkeiten entwickeln. Als Kind war es dann auch noch ein gewisser sportlicher Faktor. Natürlich ist es tatsächlich möglich, das zu spielen und dann Aufnahmen zu hören von großen Pianisten und den Mund nicht zuzukriegen, was tatsächlich möglich ist auf dem Klavier. Also dieses ganze Universum, das hat mich eigentlich, ohne dass ich aus einem Musikerhaushalt gekommen wäre, also meine Eltern waren keine Berufsmusiker, hat mich einfach gepackt und nicht mehr losgelassen.
Und Sie haben da wirklich am Klavier nach Klängen gesucht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe nur ganz am Anfang eigentlich improvisiert. Das ist relativ schnell abgeebbt, was ich heute sehr bereue. Ja, das war am Anfang so ein sehr natürlicher Zugang. Aber dann habe ich sehr schnell einfach mit Kompositionen so viel Freude gehabt. Und dann war der zentrale, faszinierende Faktor wirklich dieses Erforschen, was ist da gemeint? Wie kann das funktionieren? Und was ist dieses Stück? Dass ich dann eigentlich viel zu konsequent irgendwie fast nur noch Kompositionen gespielt habe und leider aufgehört habe zu improvisieren, was mir heute wirklich leid tut. Vielleicht werde ich da irgendwann mal ein Sabbatical nutzen, was ich mir hoffentlich mal nehme, um da vielleicht ein bisschen hin zurückzukommen.
Aber ist es nicht auch sehr unterschiedlich von dem, was man tut am Klavier? Es gibt ja so Untersuchungen von Gehirnforschern, dass also das, was ein klassischer Pianist tut, mit dieser Umsetzung in Klang von etwas Vorgegebenen, völlig andere Gehirnaktivitäten erfordert als ein Jazzmusiker, der sich überlegt, wo gehe ich denn musikalisch hin?
Ja.
Oder welche Töne, welche Harmonien?
Absolut. Das mag auch ein Grund sein, warum es so wenig Leute gibt, die gut beides können. Ich finde, man sollte das lernen. Also ich glaube, dass das auch das Spielen von Kompositionen unglaublich bereichern würde eigentlich. Und die Spontaneität ist ja auch in dem, was wir tun, was wichtig ist. Nur einfach in dem abgesteckten Rahmen des Stückes, in dem aber auch unheimlich viel Freiheit passieren kann und passieren soll eigentlich auf der Bühne.
Ja, ja, und Leute, die das sogar ablehnen, in einem Konzert zu machen. Keith Jarrett ist wohl mal gefragt worden, kannst du nicht mal beides machen?
Weil,
sagen, nein, nicht in einem Konzert,
Modus,
das schafft mein Kopf nicht.
Kann ich vollkommen nachvollziehen, ja. Obwohl er einer der ganz wenigen ist, die toll auch Bach und Schostakowitsch zum Beispiel gespielt haben. Es ist eine große Seltenheit leider.
Sie haben sich ja dann, als Sie im Prinzip schon wussten, ich will das mit dem Klavier weitermachen, haben Sie sich damit 11 selbst entschieden, auf diese Spezialschule in Berlin zu gehen, auf dieses Musikgymnasium Karl Philipp Emanuel Bach?
Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau, wie viel Initiative da von meinen Eltern ausging und wie viel von mir. War wahrscheinlich gerade so das Alter, wo sich das so ein bisschen vermischt hat. Aber es war klar, so eine Schule gab es im Westen früher nicht. Ne? Es gab drei dieser Schulen, noch eine in Dresden, eine in Weimar, die nach der Wende übrig geblieben waren, nach diesem russischen Konzept, dass man wie ein Jungstudent am Gymnasium ist und dass es vor allem einen Stundenplan gibt, dass man nicht dauernd jonglieren muss zwischen zwei verschiedenen Instituten, sondern dass man die musikalischen Fächer im Stundenplan drin hat und auch im gleichen Haus. Und das war großartig. Und auch die Tatsache, dass fast alle dort schon in der 7. Klasse wussten, dass sie mal Berufsmusiker werden wollen, war unglaublich inspirierend und auch überhaupt nicht irgendwie blasenhaft eigenbrötlerisch. Es waren so bunte, unterschiedliche Charaktere da, aber alle hatten halt wirklich eine Gemeinsamkeit. Also es war eine ganz, ganz inspirierende Zeit und ich bin auch noch mit vielen meiner Schulkameraden in Kontakt, auch musikalisch zum Teil. Und deshalb ein großer Segen, dass ich da tatsächlich, glaube ich, der erste Wessi war nach der Wende, der auf diese Schule gehen konnte.
Spielfreude haben Sie damals bestimmt mitgenommen. Mhm. Spielfreude hören wir jetzt in der Musik und zwar in dem Klavierkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy. 22 Jahre war er alt, als er es komponiert hat. 1831 zur Hochzeit der Klaviervirtuosen und Mendelssohn war ja selber ein ganz hervorragender Klaviervirtuose. Können Sie sagen, Martin Helmchen, was Freude macht an diesem dritten Satz aus seinem Opus 25?
Ja, also wenn es wirklich einen Satz gibt, über den man Spielfreude schreiben muss, vielleicht in der ganzen Klavierliteratur, wäre es wahrscheinlich der. Der sprudelt halt einfach aus allen Poren. Und da ist etwas so Ungebremstes, Wunderbares drin, was auch, glaube ich, wirklich Mendelssohn ausmacht irgendwie. Dass ich da also nie auf die Idee kommen würde, irgendwelche Untiefen zu vermissen. Ja, wie man es immer noch oft, gerade was diese Mendelssohn-Klavierkonzerte angeht, oft immer noch hört. Also ein Stück, was wirklich unglaublich viel Spaß macht.
Aus dem Klavierkonzert Nummer 1 in G-Moll, Opus 25 von Felix Mendelssohn Bartholdy, war das der schnelle Schlusssatz. Martin Helmchen war der Solist am Klavier. Philipp Herwege hat die Königlich Flämische Philharmonie Antwerpen geleitet. Und Martin Helmchen, wir haben jetzt über Ihre Zeit an dieser Berliner Spezialmusikschule gesprochen, an diesem Musikgymnasium Karl Philipp Emanuel Bach. Und interessant finde ich, dass Sie dort über lange, lange, lange Jahre dieselbe Klavierlehrerin gehabt haben. Mhm. Galina Ivanzova. Mhm. Waren Sie so treu oder der Stundenplan so oder der Unterricht so gut oder was jetzt?
Ach, das hat sich eigentlich ganz natürlich ergeben, dass ich für die Zeit, die ich da an der Spezialschule für Musik heißt es offiziell, war, dass ich da sie hatte. Also ich weiß nicht, ob man das heute im Rückblick sagen darf, aber ich war überzeugt, bin es immer noch, dass sie die beste Lehrerin war, die man da kriegen konnte, vor allem für dieses Alter. Mit einer unglaublichen Gabe, also gerade so Kinder bis zum jungen Studentenalter, unheimlich das natürliche, unverkrampfte Klavierspiel beizubringen.
Wie kann man das denn machen? Das ist doch das Riesenziel.
Ja, mit einer Physis, die einfach mit dem Instrument verschmilzt, was auch dann nebenbei noch den typischen Pianistenkrankheiten auch vorbeugt, aber was auch technisch und musikalisch die Möglichkeiten wahnsinnig erweitert, wenn man einfach in einem Bewegungsfluss ist, ja, mit einem Bewegungsapparat lernt zu spielen, der nie gegen das Instrument funktioniert, was ja beim Klavier irgendwie so ein bisschen die Grundrichtung doch ist, ja, also dieses Draufschlagen, aber dass man das eben vermeidet und dass es ein organischer Energiefluss, ja, und Bewegungskreislauf wird. das ist neben allem, was ich an musikalischer Ernsthaftigkeit bei ihr mitbekommen habe, immer noch das, wofür ich heute wahnsinnig dankbar bin, dass es mir einfach auch physisch eine Freude ist, mich ans Klavier zu setzen und dass ich das Gefühl habe, ich wache auch einfach körperlich auf, ja, wenn ich anfange, Klavier zu spielen.
Aber was ist das? Ich sehe, Sie bewegen Ihre Ellenbogen und die Hände gehen ja, so, das ist so leicht kreisend, aber was ist das?
Am Radio sehr schwer natürlich zu übertragen.
Aber so ein paar Hinweise mal.
Es hat tatsächlich was mit Kreisen zu tun. Also es ist dieses Bild, dass einfach Kraft und Bewegungsenergie ständig fließt. Dass man eigentlich vielleicht so ein bisschen wie beim Judo das, was natürlich geschieht, aufnimmt. Also Bewegungen, die da sind, mitnimmt und verstärkt, anstatt dauernd aktiv, also eben vor allem nicht schlagend aktiv, in irgendeine Richtung zu pressen. Und dass das einfach vom Bodenkontakt der Füße bis zur Position des Halses, ja, eine Position ist, die diesem Kraftfluss förderlich ist und die dann tatsächlich auch bewirkt, dass man einfach dreimal so laut spielen kann, ohne den geringsten Kraftaufwand. Ja, also eine richtig gesetzte Oktave im Bass, die kann man den ganzen Tag ununterbrochen quasi spielen, ohne dass das irgendwie ermüdend wird. Ja, und jemand, der das nicht gelernt hat, der schlägt drauf und es ist vielleicht hart, aber es ist leiser und es ist ermüdend. Ja, und das ist schon was glaube ich, die russische Klavierschule auch auszeichnet. Also das ist eine der wenigen Punkte, die, würde ich sagen, auch heute noch, wo alles doch ein bisschen durchglobalisiert wird, noch übrig sind, wo man sagen kann, das ist ein eindeutiges Spezifikum der russischen Klavierschule.
Also die Arbeit am Klang und an der physischen,
für den Klang. Genau,
für den Klang.
Genau. Also
was der Körper für
Umsetzung,
den Klang macht.
Genau, das könnte man so zusammenfassen.
Versuchen Sie es nochmal genauer zu beschreiben, wenn Sie diese Bassoktave meinen. Wo kommt das her?
Es ist ein bisschen das Gefühl, dass man sich eher von der Taste abstößt und die Bewegung nach einem Akkord oder einer Oktave oder einem Schlag ist genauso wichtig wie das, was davor ist. Also der Zweck dieses Ganzen ist, dass man das, was man musikalisch machen möchte, eben möglichst ohne großen Kraftaufwand und mit viel mehr klanglichen Möglichkeiten umsetzen kann.
Also wenn wir Sie jetzt gleich mit Beethovens Diabelli-Variation Opus 120 hören, wir können sie ja nicht ganz hören, aber wir können zumindest das Thema und die ersten Variationen hören, dann hat das genau damit auch zu tun, diese ganz unterschiedlichen Variationen, Charaktere, das, was Beethoven mit dem Thema und seinen Motiven macht.
Also ich hätte jetzt, wenn es um den Mendelssohn gegangen wäre, bessere Brücken finden können, was die virtuose Klaviertradition angeht. Es ist hier beim späten Beethoven tatsächlich was sehr Eigentümliches, dass der sich vom instrumentalen Denken, was ja bei Beethoven auch unglaublich stark war bis zur mittleren Phase, dass er sich davon immer mehr entfernt und dass das immer vergeistigtere Musik wird, was nicht unemotional heißt, was aber einfach heißt, nicht mehr vom Instrument gedacht. Also es sind
auch unpianistisch.
Ja, es wird auf einmal unpianistisch. Also man hat das ein bisschen auch bei Brahms, aber längst nicht so stark, dass man auf einmal merkt, die Musik ist vielleicht im Entstehungsprozess abstrakter und es kommt nichts mehr aus diesen üblichen Klavierformeln. Also wenn man sich die Appassionata, die ein genauso großes Stück ist wie die Diabelli-Variation, aber wenn man sich anschaut, da passiert einfach viel aus pianistischen Formeln heraus. Also das findet sich, das sind Sachen, die sich, wenn man die richtige Bewegung findet, fast von alleine ergeben und die daraus eine unglaubliche Wucht entwickeln. Und das hört im Spätwerk völlig auf.
Also was hören wir jetzt, wenn wir Diabellis Walzerthema hören und die ersten Variationen? Es ist also nicht das, was aus diesem Energiefluss, aus dem Körper in die Tasten geht, sondern?
Wir hören vor allem eine unfassbare Präzision von Ideen, die in diesem Stück ihresgleichen suchen. Also ein Stück, was ja auf dem Papier auch vielleicht schon ähnlich faszinierend, allein wie das aussieht, die verschiedenen Variationen vom Notenbild. Und das hat man hier am Anfang gleich sehr schön verdeutlicht, wie dieser Walzer erstmal kaputtgeschlagen wird in der ersten Variation, dass das gleich am Anfang erstmal klar ist, es bleibt nichts übrig. Und dann einzelne Aspekte zu blühenden Variationen verarbeitet werden, was weit, also vom Sezierprozess, ja, der Motive und Aspekte wirklich weit ins 20. Jahrhundert eigentlich reicht.
Martin Helpchen am Klavier. Charakterstudien über eine einfache Walzermelodie des Verlegers Anton Diabelli, gespielt vom Pianisten Martin Helmchen, hier in SWR 2 zur Person. Ludwig van Beethoven, Diabelli-Variation Opus 120, die Aufnahme ist Anfang 2018 auf den Markt gekommen. Und Sie haben ja mit Alfred Brendel, Martin Helmchen, dem großen Beethoven-Interpreten und Kenner, auch sich ausgetauscht über solche Aspekte, Diabelli-Variationen oder über was?
Ja, ja, die habe ich leider ihm nie vorspielen können, aber wir haben drüber gesprochen, ja. Und auch seine Texte über die Diabelli-Variationen gehören also zu meinen Lieblingstexten. Jeder, der die Möglichkeit hat, diese Einzeltitel, die er den Variationen gibt, mal nachzulesen, das gehört also zum schönsten, köstlichsten, was überhaupt über Klavierliteratur geschrieben wurde. Und er ist einfach insgesamt einer der allergrößten Einflüsse für mich gewesen. Also ich bin ihm für vieles sehr, sehr dankbar.
Und wie sind Sie zu ihm gekommen? Weil Sie es unbedingt wollten?
Ja, ich habe ihn irgendwann angeschrieben und gefragt, ob ich ihm das vierte Beethoven-Konzert vorspielen kann. Und er ist, also ich würde fast sagen, von den ganz großen Pianisten der großzügigste, was seine Zeit und Zuwendung angeht. Also das ging schon zu Zeiten, wo er den ganz, ganz vollen Konzertkalender hatte, sehr viel gespielt hat, ging das immer irgendwo dazwischen zu schieben, dass man ihm was vorspielt und dann eben auch nicht gleich mit Ende der Stunde sich verabschiedet, sondern über Musik spricht, ja, und über Malerei spricht und also eine unheimliche, ja, Großzügigkeit ist einfach das beste Wort.
Und machen Sie das öfter, dass Sie Musiker anschreiben, ansprechen, kann ich nicht mal vorspielen, können wir uns nicht mal unterhalten?
Ja, ja, das habe ich öfter gemacht. Das haben wir auch damals in Hannover zu Studienzeiten sehr viel gemacht, sehr, sehr viele Aufnahmen gehört und dann versucht, ja, Kontakte zu unseren Idolen aufzubauen.
Also die Studenten untereinander?
Genau,
oder?
Ja, es war ja so eine goldene Zeit in Hannover mit wirklich ganz außergewöhnlichen Klavierklassen.
Wer war denn da mit Ihnen
da
dabei?
Da war also vor allem mein Lehrer Arie Vardi, der jetzt noch einen Lehrauftrag hat, immer noch viel unterrichtet, aber damals wirklich eine ganz großartige, volle Klasse. Und dann die beiden leider verstorbenen Karl-Heinz Kämmerling und Wladimir Krajniew, die wirklich da fast nebeneinander ihre Studios hatten und entsprechend großartige Klassen von wirklich, ja, muss sagen, schon damals großen Pianisten, ja, die sich da gegenseitig inspiriert haben und beeinflusst. Und da war das auch immer schon sehr natürlich, dass wir versucht haben, Kontakt aufzunehmen zu großen Leuten. Auch Mitsuko Uchida war eine sehr wichtige Person, Andras Schiff und einige andere.
Toll, diese Initiative zu ergreifen auch, ne? Wenn Sie jetzt an Werke rangehen, die Sie mehr oder weniger gut kennen, eben selbst neu erarbeiten, wie sieht denn dieser Prozess dann aus bei Ihnen inzwischen, würde ich mal sagen?
Inzwischen versuche ich, ja, das klingt ein bisschen altklug vielleicht, aber erstmal das Werk sprechen zu lassen. Ja, fällt mir jetzt keine
Also einfach spielen, ran. Gucken, was
genau,
passiert.
Genau, einfach, ja, also einfach erstmal zu suchen, wo will das hin und mich erstmal eigentlich frei zu machen von dem, was ich kenne, auch von Aufnahmen. Ich meine, dieser Einfluss von großen Leuten, der ist auch gerade deshalb so wertvoll, weil man Herangehensweise lernt, weil man die innere Vorbereitung, ja, auf ein Beethoven-Werk oder eine Schubert-Sonate irgendwie mitbekommen hat und dann damit irgendwie befähigt ist, in seiner eigenen Beschäftigung vielleicht auch eine ganz andere Lösung, aber eben eine integere und dem Werk gerechte Lösung zu finden, die auch hoffentlich individuell und persönlich ist. Und dann natürlich auch, was passiert dann auch pianistisch. Also es ist keine zerebrale Arbeit, die irgendwie am Schreibtisch passieren könnte. Und dann kommt vor den Aufführungen bei mir immer noch mal eine Phase, wo ich dann auch Aufnahmen höre und dann sehe, zu welchen Ergebnissen sind die anderen gekommen. Aber das ist dann schon über die Phase hinweg, ja, in der bei mir die Gefahr besteht, dass ich was kopiere. Also ich gewinne in letzter Zeit auch ein bisschen größere Wertschätzung für das, was ein Interpret oder auch ein Zuhörer in einem lebendigen Kunstwerk findet, auch wenn es nicht Komponistenintention genau war. Aber ich finde, man muss trotzdem weiterhin erstmal immer von der Komponistenintention ausgehen.
Sie haben von Schubert gesprochen, Schubert-Sonaten, und wir hören jetzt ein Andantino aus einer Schubert-Sonate, der A-Dur-Sonate, Deutschverzeichnis 959. Für mich immer verblüffend bei Schubert diese Einfachheit und diese Wiederholung.
Ja, das ist einer der sehr berührenden Aspekte bei Schubert, dass man sehr oft nicht weiß, was ist das eigentlich, was mich da so berührt. Dass zum Teil die einfachsten Ländler-Themen eine solche Traurigkeit und Melancholie entfalten, dass man sich dem nicht entziehen kann, aber auch nicht so richtig festmachen kann, was ist es denn genau? Und ich meine, gut, nun in so einem Satz wie in der Ado-Sonate zum Beispiel, dieser zweite Fis-Moll-Satz, ist die Sprache klar. Das ist ein einsamer Trauergesang. Aber auch da, dass sich oft so diese innere Gefangenheit auch ausdrückt für mich, dieses Nicht-Rauskommen. Und es ist auch einfach, was er daraus macht, so unglaublich schön, dass man auch gar nicht raus will. Das ist noch was anderes. Also manchmal ist es schmerzlich, dieses sich im Kreis drehen und diese Gefangenheit. Aber sehr oft denke ich auch einfach, es könnte sich noch ein paar Mal mehr wiederholen. Es ist einfach das,
wenn man einmal
das
drin
Schönste,
ist, ja, ne?
Das Schönste auf der Welt, ja.
Der langsame zweite Satz, Andantino, aus der Klaviersonate in A-Dur, Deutschverzeichnis 959 von Franz Schubert. Solist war Martin Helmchen, unser Gast in SWR 2 zur Person. Nehmen Sie denn, wenn Sie sagen, Sie erarbeiten viele Sachen am Klavier, aus dem Energiefluss heraus oder aus dem, was der Klang auch bringt oder was Sie da in den Noten finden, nehmen Sie denn manchmal auch Musik so mit in den Alltag? Dass also Werke oder Melodien oder bestimmte Passagen Sie begleiten, denn ja, durch den Tag so?
Ja, ja, natürlich. Also abgesehen von Ohrwürmern, gerade bei Schubert, die man nicht aus dem Kopf kriegt.
Aber auch so Sachen, die einen beschäftigen, meine ich.
Ja, natürlich Dinge, über die man nachdenkt. Ich muss sagen, in letzter Zeit etwas weniger, hat vielleicht damit zu tun, dass ich Familie habe, dass man
gut abgelenkt
ein bisschen auch trennen lernen muss. Es gibt seltene Momente, wo sich tatsächlich außerhalb des Klaviers im Alltag so musikalische Ideen auf einmal so klar offenbaren, dass man das Gefühl hat, aha, das können Naturerlebnisse sein, das können trockene philosophische Texte sein, was auch immer. Oder
unter der Dusche.
Ja, unter der Dusche ist ein sehr gutes Beispiel. Auf einer Party in einem Berliner Club meinetwegen, ja, dass auf einmal etwas, was irgendwie mit Musik gesagt wird, klar ist, ja, dass man versteht, aha, darum geht's. Ich muss aber gestehen, nicht oft.
Jetzt ist ja Ihre Zeit, wie Sie sagen, auch immer knapper, wenn Sie mit der Familie auch unterwegs sind. Wie reagiert Ihre Tochter darauf, dass Sie beide Musik machen oder viel mit Musik beschäftigt sind?
Ja, zuerst mal erlebt sie es natürlich als was ganz Natürliches, was zum Leben ganz normal dazugehört. Das ist das Schöne in einem Musikerhaushalt, was ich vielleicht als Kind sogar ein bisschen vermisst habe, obwohl es auch gut war, keinen Druck zu haben. Also unsere Tochter muss sich natürlich irgendwann davon freimachen, dass sie denkt, vielleicht erwarten wir, dass sie jetzt auch Musikerin wird. Also sie muss da so ganz ihr eigenes finden. Aber es ist auch schön, wenn die Musik einfach immer Teil des Alltags ist. Und wenn klar ist, ich fange gleich als Kind schon an, mich auch mit Musik wie mit anderer Sprache auszudrücken.
Ja, und was man da intuitiv und unterschwellig alles mitbekommt, das
ist
unersetzlich,
das ist natürlich,
oder?
Genau, ist natürlich was Wunderbares. Und dann gibt es natürlich auch die Konkurrenzsituation, dass Musik für sie natürlich auch bedeutet, dass wir oft weg müssen. Ja? Also es gab eine Phase, die war zum Glück sehr kurz, wo das Cello meiner Frau so ein bisschen konkurrenzfeindliches Symbol war, ja, und sie also um das Cello einen großen Bogen gemacht hat. Die Phase ist jetzt vorbei, aber natürlich muss man da aufpassen, dass gerade wenn beide reisen, dass dann ein Musikerkind nicht vor allem lernt. Konzert ist die Zeit, wo ich wieder Mama oder Papa nicht hab. Das hört man gerade von Kindern sehr großer Musiker, ja, leider oft. Und dem versuchen wir von Anfang an gegenzusteuern, ja, durch gute Planung, durch auch sehr konsequentes Nein-Sagen zu Engagements, ja, die einfach nicht funktionieren im Familienkalender.
Was bringt denn Ihre vierjährige Tochter so an neuen Inspirationen für die Musik? Das findet doch bestimmt auch statt.
Ja, das ist es natürlich für uns, die wir jetzt so viele Jahre schon mit sehr intellektuellem Musik machen, also mit gelernten, höchst komplizierten Sachen zu tun haben, unheimlich wichtig, so diese Ursprünglichkeit, ja, eines Kindes zu sehen, ja, die man auch immer wieder versuchen muss wiederzufinden als klassischer Musiker, gerade als jemand, der nicht improvisiert, ja, sondern der immer Kompositionen spielt und sich dauernd in irgendwas reindenken muss.
Wenn Sie mit Ihrer Tochter Musik machen, was machen Sie da?
Ach, für Instrumente ist es eigentlich noch ein bisschen zu früh, die ist jetzt 4,5.
Aber singen oder was machen Sie?
Ja, singen passiert automatisch am Tag. Ja, es ist dauernd irgendwas in der Luft. Man trennt das gar nicht so, dass man sich jetzt zum Singen hinsetzt, außer vielleicht mal an Weihnachten. Wir haben ja inzwischen 3 Töchter, muss ich dazu sagen. Wir haben noch eineiige Zwillinge bekommen, Anfang August, die natürlich noch nicht singen oder noch nicht melodisch singen. Aber ich freue mich dann auch darauf, einfach dann einen Haushalt zu haben, in dem man auch einfach später zusammen im Chor singen kann, zusammen, wenn Instrumente gewählt werden, eines Tages ein kleines Ensemble machen kann. Einfach so als Hausmusik, die irgendwie dazugehört, auch zum Alltag.
Ja, und da ist ja auch unheimlich viel Leben einfach dann zu Hause.
Ja, wie?
Es ist immer was los, ne?
Ja, und wie?
Und haben Sie dann irgendwie ein stilles Übezimmer, wo Sie sich hin zurückziehen können? Oder wie machen Sie das?
Ja, wir hatten verschiedene Situationen. Wir hatten bis vor 2 Jahren den Flügel wirklich in einem großen Wohnzimmer drin, was schön war, was vor allem für die Clara, unsere ältere Tochter, schön war, weil sie das Üben immer mitgekriegt hat. Jetzt sind wir aufs Land gezogen und da ist der Musiktrakt tatsächlich separat in einem alten Haus, sodass das nicht mehr ganz so mit dem Alltag verquickt ist, wie es bisher war, aber einfach Musik im Haus ist.
Drei der insgesamt 9 Waldszenen von Robert Schumann, und zwar die Nummern 7, 8 und 9, Der Vogel als Prophet, Jagdlied und Abschied. Am Klavier war Martin Helmchen, heute Gast in SWR 2 zur Person. Und Der Vogel als Prophet, dieses Stückchen, das ja so ganz fast impressionistisch anmutet, finde ich. Das spielen Sie sehr gerne in Konzerten, auch als Zugabe. Mhm. Warum das?
Ja, auch wirklich eins meiner Lieblingszugabestücke, überhaupt eins meiner Lieblings-Schumann-Stücke auch. Also eine unglaubliche Erfindung, dieses ungreifbare Rätsel, ja, dieser Vogel, der irgendwo woanders ist und sich mir total entzieht, aber doch irgendwie was zu sagen hat, was mit mir zu tun hat, ja, auf eine mysteriöse Weise. Das ist schon einmalig in diesem Stück. Also ich kenne gar keinen im Ausdruck und Gefühl irgendwie vergleichbares Stück von keinem Komponisten.
Martin Helmchen, Sie teilen ganz gerne Ihre Musik. Das kann man so sagen. Und Sie können ja auch darüber sprechen. Das ist ja auch nicht jedem gegeben. Nicht jeder möchte das. Und Sie tun das nicht nur in Interviews und in Gesprächen, sondern Sie machen das sogar immer öfter, habe ich den Eindruck, in Konzerten. Bevor Sie auf die Bühne gehen und spielen, kommen Sie und erzählen was von sich oder erzählen was über die Musik. Warum?
Ich bin froh, dass Sie das mitbekommen haben. Ich habe immer noch das Gefühl, ich tue das viel zu wenig, würde es viel öfter machen, wenn ich auch vielleicht ein bisschen mehr Ermutigung von außen kriegen würde. Man muss es tatsächlich fast ein bisschen forcieren,
Nein. Weil
es einfach sich nicht durchgesetzt hat als Format bisher. Also gerade unter Pianisten, man muss auch sagen, es gibt auch Abende, wo das Reden vor dem Spielen ein bisschen mit Abstrichen verbunden ist, weil man einfach umswitchen muss, ja, von einem völlig anderen Modus, wenn man spricht, dann zum Spielen. Das funktioniert nicht immer gleich sofort. Aber das, was gewonnen wird beim Publikum, ist einfach, also selbst für mich als Musiker, wenn ich in einem Konzert sitze, mit all dem Wissen, was ich sowieso von meiner Arbeit habe, ja, ist auch da der Gewinn immer beträchtlich und natürlich für einen Laienzuhörer noch viel mehr. Das kann wirklich ein Konzerterlebnis von ganz schön auf life-changing katapultieren, ja, wenn man eine Einführung bekommt, vor allem auch von einem Künstler, dem man das dann vielleicht nochmal anders abnimmt als einem Musikwissenschaftler. Also ich finde, das sollte als festes Konzertformat sich etablieren und ich versuche das ab und zu tun, aber auch die Stille vor dem Konzert und das Auftreten und das gesammelte gemeinsame Beginn ohne Worte ist auch etwas Schönes.
Ich habe oft den Eindruck, dass so etwas die Atmosphäre im Saal, im Publikum auflockert, dass man auf einmal nicht mehr nur einsam unter so vielen isoliert sitzt und den einen Pianisten hört, sondern dass man auf einmal wirklich merkt, da sitzt einer neben mir und man hat den mal angeschaut und man hat mal zusammen gelächelt.
Genau, und Sie sprechen den Aspekt an, der außer dem Verständnis oder Erkenntnisgewinn, ja, den man über die Informationen bekommt, der genauso wichtig ist, dass sich diese Distanz etwas abbaut, auch zwischen Künstler und Publikum, dass man einfach einmal die Stimme gehört hat und irgendwie klar ist, wir sind jetzt hier alle Menschen, die im Konzert sitzen und das teilen wollen. Das ist was, was durch so eine Einführung auch sehr, sehr wertvoll sich überträgt.
Und jetzt kommen wir ja zum Ende unseres Gespräches und schon zu Beginn haben Sie ja gesagt, das, was eigentlich so Ihre Vision in der Musik ist, was würden Sie jetzt als Fazit sagen? Was sind Ihre Träume, Ihre Wünsche? Worauf zielt das alles ab, was Sie machen?
Ja, wieder eine sehr, sehr große Frage.
Nehmen Sie ein kleines Beispiel.
Ich weiß nicht, ob ich es an einem Beispiel formulieren kann, aber ich merke oft, dass ich gefragt werde von Freunden, die ich länger nicht gesehen habe, was ich denn jetzt so mache und merke oft, es ist eigentlich nichts anderes.
Ich spiele immer noch Klavier.
Ich spiele immer noch Klavier und ich lerne immer noch auch mal neue Stücke und ich spiele noch alte Stücke und ich spiele Konzerte und ich spiele weiter gleichermaßen intensiv Solo-Rezitale mit Orchester und Kammermusik mit Sängern. Aber so richtig was Spektakuläres gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, es kommt einfach ein bisschen daher, dass diese Suche lebenslang so spannend bleibt, dass ich auch gar nichts vermisse. Also dass ich bestimmt würde ich gerne zum Beispiel später auch mal irgendwann dirigieren, das ist sicher reizvoll, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendein Vakuum besteht, weil dieser Prozess mit diesen 300 Jahren Musikgeschichte, die wir da auf dem Klavier haben, so lebenslang spannend ist und weil da so viel zu entdecken ist, weil man so viele Lebenserfahrungen in sein Musikmachen einbaut, weil man stilistisch viel lernt, weil einfach auch als Pianist natürlich das Repertoire so unendlich groß ist, dass ich mir einfach wünsche, dass sich das immer mehr vertieft, dass sich so bei mir das Spektrum dessen, was ich sagen kann und vermitteln kann, erweitert und könnte mir gut vorstellen, ja, dass ich ähnlich unspektakuläre Antworten da, wenn ich gefragt werde, was war denn so Neues, wenn man sich ein paar Jahre nicht gesehen hat, dass ich die in 10, 20 Jahren vielleicht immer noch so gebe, aber trotzdem das Gefühl habe, dass ich auf einer für mich sehr ausfüllenden Reise bin mit dieser Musik.
Weil es ja doch auch immer wieder diese vielen kleinen Details sind und jedes neue Stück, was, jedes neue Konzert, jedes neue Programm, jedes neue Projekt.
Genau.
Wie zum Beispiel Beethovens Klavierkonzerte. Die Musikwelt fiebert ja darauf hin, auf den 250. Geburtstag 2020. Ja. Und Sie sind da auch dabei. Mit allen 5 Klavierkonzerten von Ludwig van Beethoven?
Genau.
Erzählen Sie mal.
Das ist eigentlich, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu den Jubiläen, weil ich bisher noch nie geschafft habe, pünktlich zu sein mit einer Komponisten-CD. Meistens war ich kurz zu spät, weil ich nicht rechtzeitig dran gedacht habe. Aber es sind einfach bei mir andere Prozesse. Es ist einfach so mein eigener Zeitplan mit dem Stück, wann was irgendwie raus muss. Und so ist es jetzt mit den Konzerten, mit den 5 Beethoven-Konzerten. Die habe ich jetzt so viel gespielt, dass ich das Gefühl habe, ich habe viel Neues tatsächlich entdeckt. Und dass jetzt noch dazu das Beethoven-Jahr kommt, ist eigentlich wirklich Zufall.
Und glücklicher Zufall für Sie.
Ja, und wir hoffen, dass wir mit dem Zeitplan bis Mitte 20 dann auch so fertig werden, dass die Stücke alle dann auch auf dem Band sind.
Und auf CD veröffentlicht werden können. Und Sie spielen zusammen mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Andrew Manzi. Barockgeiger, Musiker, der auch immer noch auf der Suche ist. Und sie verstehen sich gut, denke ich.
Ja, unheimlich gut. Sehr spannende Geschichte. Er war einer der ersten starken Eindrücke, auch als Teenager wiederum, die ich mit der historischen Aufführungspraxis hatte. Zu einer Zeit, wo ich davon nicht viel Ahnung hatte und diese Bieber-Sonaten gehört habe, was wirklich eine grandiose Aufnahme ist. Also ein nachhaltiger Eindruck, sodass wir ihn im DSO eigentlich quasi so wie ein Blind Date gefragt haben, ob er, wo wir überein waren, wir möchten das mit dem Orchester aufnehmen, ob er das dirigieren kann. Und hat er sich auch darauf eingelassen, was ich ihm auch hoch anrechnen muss, weil er mich nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Sehr spannend und auf diese Weise inspirierend. Auch ein 5. Beethoven-Konzert spielt man so, als spielte man es das erste Mal.
Und wir haben jetzt die Möglichkeit, da schon reinzuhören, nämlich in einen Konzertmitschnitt vom Mai 2018 aus der Berliner Philharmonie. Der 3. Satz aus dem 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Viel Freude, Martin Helmchen, und danke, dass Sie zu Gast bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank.
Das Rondo-Finale aus dem 5. Klavierkonzert Opus 73 von Ludwig van Beethoven. Ein Konzertmitschnitt aus der Berliner Philharmonie vom Mai 2018 mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Andrew Manzi. Solist am Klavier war Martin Helmchen. Bis zum 250. Geburtstag Beethovens im Dezember 2020 werden in eben dieser Besetzung alle 5 Beethoven-Klavierkonzerte gespielt und aufgenommen. Martin Helmchen war heute auch unser Gast in Zur Person. Wenn Sie das Gespräch mit dem Pianisten noch einmal nachhören möchten, können Sie das im Internet tun. Klicken Sie sich unter swr2.de weiter bis zur Sendung Zur Person. Und wenn Sie den Pianisten live erleben möchten, im Dezember dieses Jahres gibt Martin Helmchen 2 Kammermusikkonzerte. In Freinsheim bei Mannheim und in Aalen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Antonia Ronnewinkel. Hier in SWR 2 folgen die Nachrichten. Und danach geht es weiter mit aktuellen Buchtipps im Magazin Lesenswert.